Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Guerilla FM. Ihr hört jetzt eine weitere Folge aus unserer Serie Tony on Tour. Wie immer hat sich Tony mit jungen, spannenden Gründern zusammengesetzt und fühlt diesen und ihrer Idee und auch der Art und Weise, wie sie ihre Gründung durchziehen, ein bisschen auf den Zahn. Also, hier ist ein Praxisteil für euch. Wir wünschen viel Spaß.
Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Guerilla FM Marketing Podcast. Ihr habt die besondere Ehre und das große Vergnügen, heute zwei junge Existenzgründerinnen bei mir zu Gast zu haben. Ich freue mich, dass Barbara Müller und Katrin Hufer von den Beuteltieren aus Berlin hier zu Gast sind. Willkommen.
Wir freuen uns natürlich auch.
Ja.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Vergnügen ist auf unserer Seite.
Ja. So, jetzt wissen wir schon, es sind zwei höfliche junge Damen, sehr engagiert. Jetzt wissen die anderen, die jetzt gerade zuhören, natürlich nicht, was macht ihr überhaupt? Was macht Beuteltiere?
Also, Beuteltiere macht vor allen Dingen Frauen glücklich, aber auch Männer. Und Beuteltiere ist ein Taschen- und Accessoireladen im Prenzlauer Berg in der Raumerstraße 19.
Okay, der Prenzlauer Berg, für die, die jetzt Berlin nicht so kennen, wir haben ja Hörer aus dem ganzen Bundesgebiet und zum Teil auch aus dem Ausland, ist ein Innenbezirk, wie man so schön sagt, also ein Bezirk in Berlin, der sehr im Kommen ist, wo sehr viele junge Leute sind, sehr viel hippe Mode, sehr viel individuelle Geschäfte, nicht solche Ketten sich etabliert haben bisher und die Leute, die dort sind, auch auf anspruchsvolle Art und Weise versuchen, sich Sachen zu suchen, die sie individuell machen, richtig?
Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall.
Genau, deshalb sind wir auch in Prenzlauer Berg gegangen.
Also die Lage, die Entscheidung, den Laden dort zu eröffnen, hat auch damit zu tun, weil das ein hipper Bezirk ist. Ja,
ja, nicht nur das. Also es ist einfach auch die entsprechende Altersstruktur, die da ganz gut ist. Also sind vor allen Dingen jüngere Familien, die so gerade am aufstrebenden Karrieretreppchen sozusagen sind alles sehr gut gebildete Leute. Man kann auch sagen, dass alle eher so in dem gestalterischen Bereich tätig sind. Viele Architekten, Designer und so weiter, die einfach auch ein Auge für die Produkte haben, die wir dann auch anbieten.
Okay. Und da war die große Eröffnungsfeier, die Eröffnung des Ladens. Und da ist ja dann, wenn man dann Geschäft eröffnet hat, an dem Tag ist immer toll. Da kommen ja alle, weil man ja auch ganz viele Leute kennt, die man alle eingeladen hat. Und wenn die nicht wie ich leider gerade außerhalb Deutschlands sich befinden, dann kommen die natürlich auch alle. Und das war sicher ein großer Erfolg, diese Eröffnung.
Ja, natürlich. Es waren eine Riesenmenge Leute aus ganz Deutschland, Österreich und
sogar der Schweiz.
Genau, sogar der Schweiz da.
Ja.
Also extra eingeflogen, aber es war natürlich zu unserer Freude auch viele Leute, die einfach vorbeigelaufen sind und neugierig waren, was es Neues gibt und auch sehr interessiert unseren Laden und unser Sortiment begutachtet haben.
Und wurde was verkauft?
Mengen.
Ja.
Ist der Laden schon wieder leer?
ganz ernsthaft. Also wir hatten am Samstagabend, nachdem sich das ein bisschen beruhigt hat, schon die Bestelllisten entsprechend gezückt, weil wir Angst hatten, dass wir am nächsten Samstag schon ausverkauft sind.
So, und jetzt ist ja das, glaube ich, ganz normal. Also es ist Eröffnung und alle kommen und alle kaufen auch was. Das ist ja eigentlich immer so. Und jetzt ist ja die Frage, die Woche danach, da war ja jetzt Ostern. Osterfeiertage ist ja sowieso eine relativ ruhige Woche. Am Dienstag war dann wieder offen?
Es war am Dienstag wieder offen, genau.
Und wie war dann Dienstag? Ganz ruhig? Total tote Hose oder ging das?
Ganz ehrlich, tote Hose. Also es war, zum einen waren unheimlich wenig Leute auch auf der Straße unterwegs. Und je weniger Leute unterwegs sind, desto weniger Leute kommen in den Laden. Mhm. Also wir hatten demnach gut Zeit, das entsprechend vergangene Geschäft aufzuarbeiten, bürokratische Dinge zu erledigen und Verstehe. Ähnliches.
Und die Woche, ich weiß, das ist also immer sehr intim, aber das ist ja das, was so spannend daran ist. Wie war dann die Woche, der restliche Teil der Woche? Also jetzt dann von Mittwoch, Donnerstag, Freitag, war es genauso ruhig, Samstag dann? Und
nee, dann ging es eigentlich wieder aufwärts. Also es waren wirklich nur so eine wie so ein Schreckmoment und dann hat sich das wieder beruhigt, weil eben auch über Ostern, denke ich, Touristen einfach in Berlin waren, was unser großes Plus war. Also
und die
kamen sehr frisch, fromm, fröhlich, frei zu uns rein und haben auch Sachen gekauft natürlich.
Ja. Und jetzt mal zum Marketing. Okay.
Ja.
Jetzt das ist ja die spannende Frage, warum wir diesen Podcast machen. Was ist im Marketing, wie lange gab es die Idee, diesen Laden zu machen? Wie lange seid ihr mit dieser Idee schwanger gegangen, diesen Laden?
Also bestimmt 1 bis 1,5 Jahre vor Start.
Okay.
Also wir haben quasi, sagen wir, im April 2008 angefangen, damit schwanger zu gehen, wie Sie sagen, und haben mit der Realisierung Anfang November 2008 gestartet, also mit Businessplan schreiben, Ladenlokal suchen, alles drum und dran, was so dazu gehört.
Okay. Und was sind die wichtigsten Lehren gewesen, marketingmäßig? Wir können ja jetzt im Moment erstmal nur bis zur Eröffnung reden, also das ja und die ersten paar Tage, aber sind vielleicht viele Kleinigkeiten, vielleicht 1, 2 große Sachen, aber was sind so die Sachen, die euch sofort einfallen? Boah, das ist das, zum Glück haben wir das gewusst, zum Glück haben wir darauf geachtet, zum Glück haben wir das bedacht, zum Glück haben wir darüber was erfahren. Spontan, ganz was.
Ganz spontan? Du zuerst.
Ich würde sagen, zum Glück sind wir darauf gekommen zu bloggen. Ja. Das haben wir im September 2008 angefangen. Mhm. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte, wie wir überhaupt dahin gekommen sind. Aber wir haben festgestellt, als wir damit angefangen haben, okay, irgendwie, es motiviert uns oder wir motivieren uns selber täglich, da was reinzustellen und arbeiten zielgerichtet daran. Und irgendwie hat man ja schon auch immer so ein bisschen mulmiges Gefühl, okay, ich mache mich selbstständig, ich mache einen Laden auf, ob das wirklich was wird. Und so ein paar Ängste sind ja immer mit dabei. Mhm. Es ist, glaube ich, auch völlig normal. Aber wir haben festgestellt, seit als wir angefangen haben zu bloggen, wurde das weniger.
Die Angst wurde weniger?
Mhm.
Okay. Und jetzt für die Leute, die jetzt sich noch nicht so in dem Jargon auskennen, wie wir drei, die wir hier sitzen. Bloggen ist Weblog, also eine Art Webtagebuch, was man heute mit sehr einfach zu bedienender Technologie, die man mehr oder weniger kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommt, nutzen kann und kann dann Bilder reinstellen und Filme und Texte und kann Dinge, die man erlebt, dort reinschreiben. Das hat ursprünglich mal begonnen als Tagebuch von Leuten, aber heute kann man das eben auch für Geschäftszwecke oder für die Information von Dingen, die man macht, entsprechend nutzen. So, und diesen Weblog, diesen Blog, den gibt es jetzt schon eine Weile, eben seit September letzten Jahres, und ihr schreibt da fleißig rein.
Ja, also einen kurzen Satz dazu, wie das entstanden ist, weil wir haben ein Seminar besucht, das über verschiedene Wege zu uns kam. Daran haben wir teilgenommen und da hat eine amerikanische Bloggerin, die in so einem Home-Interior-Bereich bloggt, also über Dekoration, Design etc. Und eine der wichtigsten Lehren, die sie uns mit auf den Weg gegeben hat, ist Consistency, also Beständigkeit.
Absolut.
Und das haben wir uns wirklich verinnerlicht und haben gesagt, okay, wenn wir das anfangen, dann müssen wir einen Rhythmus für uns finden, also entweder einmal in der Woche oder alle 2 Tage oder sowas, aber wo sich der Leser quasi dran orientieren kann, dass er damit rechnen kann, okay, heute kommt was. Und weil wir ja gesagt haben, die Selbstständigkeit oder das Werden der Selbstständigkeit wird uns die Woche über beschäftigen, haben wir gesagt, okay, von montags bis freitags wird ein Beitrag dazu geschrieben. Mhm. Und das haben wir dann auch seitdem so durchgezogen. Mhm. Wir haben da natürlich nicht nur über Business geschrieben, weil das einfach auch sonst stinklangweilig wäre für den Benutzer, sondern oder Hörer oder Leser. sondern wir haben natürlich auch Sachen, die uns beschäftigen und die uns Spaß machen und die auch mit Design und unserer Person an sich zu tun hat. Mhm. Also da sind dann auch selbstgestrickte Sachen von mir drin oder die Barbara hat wunderschöne Origami-Kraniche gefaltet und auch eine Anleitung dazu geschrieben und das ist da auch zu finden gewesen. Ja, und ich kann nur unterstützen, was die Barbara sagt, ist durch diese Regelmäßigkeit zum einen und durch dieses sich immer wieder vor Augen führen, was man alles schon geschafft hat in dem Blog, hat also wirklich geholfen, sich viele Sachen bewusster zu machen, auch marketingtechnisch. Und man hat auch gleichzeitig so eine Art Kontrollmechanismus, weil natürlich die Leute dort kommentieren können. Und wenn wir über Produkte geschrieben haben, die wir vielleicht in unserem Laden einstellen wollen, dann hat mal jemand geschrieben, also finde ich absolut nicht gut. Und auch überhaupt nicht für die Zielgruppe, die ihr euch da vielleicht vorstellt. Und so ist auch ein Dialog entstanden. Also fand ich gut.
Also da ist einmal Feedback da, dann hat man selber so eine Art, was habe ich überhaupt geschafft, kann ich darin sehen. Und natürlich kommen Leute möglicherweise auch in den Laden jetzt, beziehungsweise überhaupt zu euch, weil sie durch welchen Weg auch immer im Internet euch finden, weil das Bloggen dazu führt, dass man sehr prominent in Suchmaschinen auftaucht, wenn Leute Suchbegriffe eingeben, die natürlich zu euren Themen passen. Und das ist eins, also das Nutzen der neuen Medien, obwohl ihr eigentlich ja einen ganz traditionellen Einzelhandel betreibt.
Genau.
Ja. Zumindest im Moment noch, vielleicht wird ja da noch mehr draus, also ein Online-Shop und so. Und das war eins. So, dann was habt ihr noch gemacht? Was war noch wichtig? Also ihr habt angefangen zu bloggen, ihr hattet die Vorstellung, ich mache was, ich mache einen Laden. Wusstet ihr sofort, ihr wollt Taschen machen? War das so, das, wo ihr wusstet, das ist es?
Ja.
Okay, eindeutig, ja. Ihr wolltet auf jeden Fall, da ist gut, dass beide ja gesagt haben, hätte sein können, nein, ja. Also beide sagen ja, wir wollten auf jeden Fall Taschen machen und dann Accessoires liegen wahrscheinlich nah. Und das Verständnis für die Zielgruppe, gut, ihr seid selber Frauen, das ist vielleicht nicht so schwer. Habt ihr da irgendwas gelernt, wo ihr sagt, Mensch, ja, das hat uns geholfen. Wir kennen uns ja über Veranstaltungen vom Businessplan-Wettbewerb und von Marketing-Seminaren, die ich gegeben habe und wo ihr da wart. Was war das, wo ihr sagt, das hat mir was genutzt? Das darüber nachdenken hat mir genutzt oder dieser Hinweis hat mir genutzt? Weil wir wollen ja den Leuten helfen zu sagen, Mensch, wenn ihr selber noch nicht so ganz so weit seid, aber mittendrin, dann denkt über diese Themen nach. Ganz spontan, was muss nicht das Wichtigste sein? Einfach nur eine Sache und dann kommen wir vielleicht zur nächsten.
Also zum Beispiel hat mich das Beispiel mit IKEA, was du mal angeführt hattest, hat mich sehr beeindruckt, weil mir das geholfen hat, so auf kleine Dinge zu achten. Also darauf zu achten, wie wir unseren Laden eingerichtet haben, dass da ein Kinderwagen problemlos durchfahren kann und wieder rausfahren kann, weil das eben eine Gegend ist, wo viele Frauen mit Kindern und junge Familien wohnen. Ja. Punkt.
Klar. Also wir hatten da in dem Seminar über IKEA gesprochen, dass IKEA einer der wenigen Möbelhäuser ist, die ganz klar die Zielgruppe junge Familien haben, unter anderem, und diesen optimal für die Kinder Spielecken einrichten, dass man bequem in den Gängen da fahren kann, dass man die Kinder füttern kann, wenn die mittendrin Hunger haben, dann kriegt man halt Tomatensauce und Nudeln und so. Und dass dieser ganze Laden darauf perfektioniert ist, bis hin, dass ich meine Kinder vielleicht für eine Stunde mal abgeben kann, wenn ich eine Küche ausmessen will und kaufen will. Ja, also dass ich perfekt, dieser Laden ist perfekt für den Verkauf organisiert. Und wenn man mit diesem Blick durch IKEA durchläuft, dann findet man viele Details und da habt ihr euch ein paar Anleihen übernommen für euch, natürlich, der Laden ist ja nicht IKEA, das auch zu machen. Was macht ihr denn? Eure Zielgruppe sind junge Familien und da wahrscheinlich dann die Frauen oder junge Frauen generell mal, sage ich mal, jüngere Frauen von in welcher Altersgruppe?
25 bis 45 hatten wir gesagt, glaube ich, gell?
Ja.
Ja, 45.
Ja. Und diese, was macht ihr noch für die? Was habt ihr euch überlegt? Was ist jetzt sozusagen in eurem Laden besonders? Also ich komme in diesen Laden rein und was dann?
Also wir haben unterschieden, wie die Menschen zu uns kommen. Also ob sie ein Kind dabei haben oder nicht. Ob sie mit ihrem Mann kommen oder nicht. Ob sie mit einer Freundin kommen oder nicht. Deswegen gibt es bei uns zum Beispiel eine Sitzecke. Das ist gedacht für Leute, die entweder Frau kommt mit Mann und Mann kann sich dann da hinsetzen.
Das ist besonders schön, weil
genau.
Das kommt auch gut an, wenn man sagt, wir haben auch Sitzplätze für Männer. Dann lachen sie immer und setzen sich auch hin.
Ja. Da haben die Männer den Laden gut im Blick. Also das ist auch so gemacht, dass der Mann nicht irgendwo im Eck verschwindet, sondern dass er trotzdem noch Teil des Geschehens ist, ja, und den Raum gut überblicken kann. Das funktioniert auch wunderbar bei einer Oma mit Tochter und dessen Kind beziehungsweise Enkelin, die sich da mal ausruhen kann, wo aber das Kind frei laufen kann und immer wieder zur Oma zurückkehren kann, während sich die Mutter was Entsprechendes anschauen kann. Wir haben immer irgendwelche Bastelsachen für Kinder da, okay, und sind auch beide, da wir bastelbegeistert sind, ja, ja. Machen wir das durchaus auch mal mit den Kindern selbst, während der andere sich dann um den jeweiligen Kunden kümmert, und ja, das funktioniert bestens. Also unsere Origami-Kraniche, die wir gefaltet haben, wachsen stetig mehr, die Anzahl derer.
Ja, und die kann man ja dann auch mitgeben, wenn jemand da war.
Richtig,
war hier,
genau. Ist genau.
Ganz schick für zu Hause.
Ja.
Und gibt es noch was für die Männer? Also außer, dass die sich da hinsetzen dürfen, dass man die sozusagen da parkt. Hier ist die Parkzone für Männer. Vielleicht sollte man auch ein Schild drüber hängen, ja? Parkzone für Männer.
Möglicherweise.
Ja, Männerparkzone, so irgendwie so. Aber gibt es noch was irgendwie? Keine Ahnung, Automotorsport oder so?
Da müssen wir also auf jeden Fall noch dran arbeiten. Was wir auch festgestellt haben, ist diese Produkt- Präsentation für Männer ist ein ganz anderes Ding als für Frauen.
Ah, was heißt denn das?
Die sind, die Frauenprodukte, die sind einfacher zu präsentieren, weil sie vielfach farbig sind und man die mit Accessoires so ein bisschen auflockern kann. Ja. Aber die Männerprodukte, die wir jetzt haben, sind vielfach sehr einfarbig und
nüchtern?
Ja, eher so auf die Grau. Da kannst du ja kein buntes Tuch dranhängen, weil dann sagt er immer, ist ja eine Frauentasche.
Ja.
Also es ist einfach anders zu präsentieren, und da müssen wir uns noch eine gute Möglichkeit überlegen, die Männer auch in den Laden zu kriegen. Weil momentan haben wir zu, würde ich sagen, 95% Frauen, die reingehen. Mhm. Und die Männerprodukte werden so weniger registriert.
Ja.
Und uns fehlt eigentlich noch die direkte Ansprache auch der Männer.
Vielleicht da ein Tipp, wenn, also es gibt einen großen Unterschied im Kaufverhalten von Männern und Frauen. Das weiß man, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt oder die Augen aufmacht im Geschäft und sich das anguckt. Männer möchten gerne sich selbst orientieren ohne Hilfe. Worin das liegt, weiß ich nicht, aber es ist so. Und das führt dann dazu, dass sie irgendwas lesen müssen zu dem Produkt. Das heißt, die brauchen eine Art Aufsteller, und dann steht dann da, keine Ahnung, Tasche aus schussfestem Nylon. Keine Ahnung, warum ein Mann schussfestes Nylon braucht, wenn er in der U-Bahn unterwegs ist oder mit seinem Auto zur Arbeit fährt. Aber das sind dann diese Fakten, die er alle haben muss, sehr faktenorientiert. Er braucht eine Story zu sozusagen diesem Produkt und möglichst, dass er das selber lesen kann, sodass er sich informiert, ohne dass er gezwungen ist, jemand anzusprechen, ja, was für Männer ganz schwierig ist, weil die fragen auch nicht nach dem Weg. Das ist wirklich so. Also die größte Erfindung für den Mann ist das Navigationssystem, weil er da zum ersten Mal irgendwo hinfahren kann, ohne dass er fragen muss. Und genauso ein Navigationssystem braucht er auch im Laden. Männer brauchen Schilder, Frauen brauchen Personal. Ja, Frauen möchten gern, also es ist ja euer Laden nicht 1000 Quadratmeter groß, deswegen wird man sich im Moment nicht verlaufen. Aber wenn ein Mann möchte gerne wissen, wo ist der Weg zur Toilette, wenn es irgendwie geht, möchte er nicht fragen müssen. Wo ist die Kasse, dann möchte er ein Riesenschild haben, weil er muss sich orientieren können, ohne dass er gezwungen ist zu fragen. Es gibt Männer, die fragen, aber die meisten Männer wollen nicht fragen. Und genauso liegt es auch bei Produkten. Bei Produkten will er möglichst alles lesen, alle Fakten, alles haben, eine gute Story dazu, dass er sagen kann, aha, das ist mein tolles Produkt hier. Und das ist ein Teil davon. Und ja, Männerprodukte sind sehr viel nüchterner in ihrer ganzen Aufmachung. Das heißt, müssen auf eine Art dann eben entweder nüchterner präsentiert werden oder in einem Umfeld, was manngerecht ist, was immer das bedeutet. Ja, also im Sinne von, wie könnte ich das machen? Ich kenne das Produkt nicht, ja, aber wenn wir ein Produkt haben und sagen, das ist irgendwie eine Outdoor-Tasche, ja, als Beispiel, dann würde ich halt irgendwie ein bisschen Outdoor-Kram drumherum machen und sagen, so, das ist jetzt hier eine Tasche dafür, die Expeditionstasche, ja, 99,99% aller Männer in der Bundesrepublik werden wahrscheinlich auf keine Expedition gehen, aber die kaufen solche Taschen gerne. Da sind 44 Fächer drin und ganz toll, und da könnte ich meinen Kompass, den ich gar nicht habe, reinstecken, aber genau das. Und darum dann was bauen. Also das sieht aus wie in der Sahara, so zack, bumm, und dann ist da ein Schild, dann steht dann drauf, das ist die Tasche, die tropenfest ist, weil lalala. Völlig anders als eine Präsentation von einer Frau, die eben sagt, boah, sieht schön aus, kann ich anfassen, wie fühlen sich Materialien an und so. Mhm. Also eine völlig andere Kauf Art, Kauferlebnis. Und das ist genau das, was ihr machen müsst. Andererseits natürlich so, ist auch nicht schlimm, wenn außer ihr wollt das unbedingt, wenn nur Frauen bei euch kaufen. Also meinst du ja nicht schlimm.
Ja gut, man kann natürlich auch über die Frau an den Mann kommen.
Klar.
Also im Moment ist das auch eher eigentlich wegen der Farbigkeit, weil wir halt beide Gestalter sind, haben wir dann immer so, das ist so viel Graubraun, Khaki-Töne, da muss jetzt nochmal irgendein Farbspritzer rein und dann ist das natürlich eine Frauentasche. Insofern kommt es da zu einer Vermischung und das widerspricht eigentlich dem, was du gerade gesagt hast. Also weil wenn ein Mann Orientierung braucht, dann wäre natürlich ideal, wenn man so eine Männerecke macht.
Ja,
also wo auch ausschließlich auf den Mann fokussiert, dann eben diese Informationssachen und so drumrum gruppiert werden, oder?
Ja, das muss man dann auch vielleicht ausprobieren. Möglicherweise, das ist eben das Schwierige, ja, dass man sagt, kann ich Jack of all trades sein, kann ich alles? Nein, ich muss eben sagen, was ist denn mein Fokus? Und woher wisst ihr die Zahl der Besucher, männlich, weiblich, Strichliste oder geschätzt?
Also die Strichliste ist tatsächlich da,
ja.
Allerdings noch nicht ganz im Einsatz.
Okay. Sie ist fertig ausgedruckt, liegt in der Schublade und gehen mittags so, oh Mist, jetzt haben wir wieder die Strichliste nie angefangen.
Ja, habt ihr ein Klemmbrett?
Ja, klar.
Ja, also, Klemmbrett darauf machen, hinlegen, den Kuli gleich festbinden und sobald das Klingeling macht, die Tür geht auf, den Strich machen. Ja. Sonst schafft man es nicht. Das ist so ähnlich wie mit dem, ich muss jeden Tag einen Blog-Eintrag machen.
Mhm.
Wenn das Ding in der Schublade ist, dann muss ich die Schublade aufmachen. Das ist doof. Es muss irgendwo sein, wo es zwar der Kunde nicht automatisch sieht, aber wo ich sagen kann, ohne dass ich irgendwas öffnen muss, kann ich da einen Strich machen. Weil es ist sehr, sehr wichtig. Ihr werdet irgendwann nicht nur wissen wollen, wer, also Geschlecht, sondern Geschlecht und Altersgruppe erschätzen.
Mhm.
Plus möglicherweise Kunde oder neu, wenn nach einer Weile wisst ihr dann, das ist jemand, der hat schon mal gekauft, plus Uhrzeit, wann war das?
Ja.
Weil möglicherweise stellt ihr, weil ihr wollt ja, habt ihr eine elektronische Kasse?
Nein,
ihr macht das sozusagen noch so. Da, trotzdem habt ihr ja wahrscheinlich, vermerkt ihr die Uhrzeit des Kaufs?
Nein.
Noch nicht. Warum ist das so wichtig? Jetzt könnt ihr euch fragen, warum ist das so wichtig? Wenn ich zum Beispiel, es gibt ganz spannende Sachen im Einzelhandel, dass im Einzelhandel Kaufzeitpunkte und Dichte der Besucher im Laden nicht immer korrelieren. Also es kann sein, ich habe 20 Leute im Laden und trotzdem kauft niemand. Und es kann sein, es kommen nur ganz wenige zu immer am Samstag kurz vor Schluss und die kaufen. Also die wenigen, die kommen, also Beispiel, ja. Und das gibt's in anderen Einzelhandelssituationen auch. Also in der Elektronikbranche gibt's das, dass am Samstag häufig am Vormittag die meisten Besucher sind, bis zum frühen Nachmittag. Da wird aber wenig verkauft, aber sehr viele Leute, die da sind und sich alles Mögliche angucken.
Mhm.
Und die Käufer finden kurz eine Stunde, in der Regel zwischen einer Stunde, anderthalb Stunden am Nachmittag des Samstags statt. Weniger Besucher, relativ aber sehr viel mehr Verkäufer. Und jetzt muss ich natürlich wissen, zum Kauf brauche ich jemanden, der abkassiert und der den Kunden sozusagen in Empfang nimmt, dafür sorgt, dass er kauft. Und das kann ich dann in dem Fall machen. Und so ähnlich ist das bei euch auch, damit ihr ein Gefühl bekommt, wie ist denn das eigentlich? Und das ist natürlich zufällig, aber über die Zeit gibt es dann irgendwann
eine gewisse Kontinuität
ein
oder
Muster.
Durchschaubarkeit.
Genau. Und mit diesem Muster könnt ihr dann irgendwann auch anfangen zu messen, weil darum geht's. Marketing ist auch großer Teil Messbarkeit. Kann ich rausfinden, wann passiert was? Also, mache ich eine Aktion, kommen jetzt mehr Käufer oder kommen nur mehr Besucher?
Mhm.
Wie viele Besucher kommen und wie viel Prozent kaufen? Weil sonst können wir uns nicht auf Aspekte von Marketing konzentrieren. Also es ist unheimlich wichtig, dass man anfängt zu messen. Und je früher ihr anfangt, desto leichter ist, weil jetzt habt ihr einen Anfang gemacht. Auch wenn es schwerfällt, diese Gewohnheit einzuführen, ja. Zu sagen, okay, ich will, wenn derjenige rausgeht, muss ich spätestens den Strich gemacht haben, ja. Ja, dann erstmal vielen Dank. Für heute soll das genug sein. Genug zum Nachdenken für uns, die wir zugehört haben. An einer anderen Stelle werden wir den Faden nochmal aufnehmen und dieses Interview fortführen. Vielen Dank.
Und das war unser Praxisteil für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche geht's wie gewohnt weiter. Wir freuen uns auf euch. Tschüss und macht's gut. Und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.